Willkommen zu Deep Dive. In diesem Format der MIT Technology Review geht es fachlich in die Tiefe. Ein Thema, ausführlich behandelt mit einer Expertin oder einem Experten, interviewt von Redakteurinnen und Redakteuren, damit sie danach wirklich Bescheid wissen und verstehen, worum es geht. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge des Deep Dive Podcasts der MIT Technology Review. Mein Name ist Gregor Honsel und heute geht es darum, wie Tiere uns rechtzeitig vor Katastrophen wie Erdbeben, Unwetter und Pandemien warnen können. Zu Gast ist der Forscher, der das Thema wohl wie kein zweiter vorangetrieben hat, Martin Wikelski. Hallo, Herr Wikelski.
Hallo, guten Tag. Hallo.
Herr Wikelski ist Direktor der Abteilung für Tierwanderung des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Konstanz und hat schon in seinem Leben unzählig viele Tiere besendet und nachverfolgt, zuerst mit analogen Sendern, dann seit einiger Zeit mit digitalen Sendern, so eine Art kleine Smartphone-Sender, zum Schluss auf der ISS mit einer Antenne und dann auch wieder nicht. Da kommen wir noch im Laufe des Gesprächs zu. Was mich jetzt aber speziell interessiert, ist das Thema, wie können uns Tiere vor Erdbeben und anderen Katastrophen warnen? Also mir geht es da, wie den meisten Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich auch. Ich hatte schon mal entsprechende Anekdoten gehört, dass Tiere halt ganz unruhig werden vor einem Erdbeben oder verschwinden oder sich irgendwie komisch verhalten. Dann hat aber kürzlich eine Meta-Analyse des Geoforschungszentrums Potsdam 180 Studien mit mehr als 700 Einzelfällen bei 130 Tierarten untersucht und kam zum Ergebnis, es gibt keine wissenschaftlichen Nachweise, dass das so funktioniert. Schade, habe ich gedacht, wäre ja auch zu schön gewesen. Aber Sie haben das Thema ja selber auch systematisch erforscht. Wie sind Sie vorgegangen und was waren Ihre Ergebnisse?
Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass man erstmal sagen muss, die Datenlage ist nicht gut. Und das ist ja das, was beim Geoforschungszentrum auch rauskommt. Bisher gab es diese Methoden nicht, dass wir dauerhaft und in Echtzeit Tiere draußen beobachten.
Bis Sie kamen, Sie und Ihr Team.
Nee, das ist eine globale Initiative, Biologging, die sich innerhalb der letzten 10 Jahre, aber dann vor allem in Echtzeit innerhalb der letzten 5 Jahre wirklich so entwickelt hat. Klar, wir sind da vorne dabei. Wir haben ja auch die Gesellschaft hier gegründet in Konstanz bei dem Meeting, diese internationale Gesellschaft. Aber letztendlich sind wir jetzt erst dabei, dass wir wirklich Daten sammeln können, die diese Information liefern weltweit. Und da bauen wir natürlich auf Situationen, die wirklich funktionieren. Also wenn man sich zum Beispiel Banda Aceh anschaut und die vorgelagerte Insel Simulu, die 2004 zum Teil vernichtet wurden, Banda Aceh, aber Simulu ist nichts passiert. In Simulu ist es so, da müssen die Kinder im Kindergarten schon lernen, dass wenn die Tiere verrückt spielen, dann musst du sofort ins Hochland laufen, weil nur so kannst du dich selber retten vor dem Tsunami. Da gibt es eben relativ viele Tsunamis immer wieder, alle paar Jahre. Also es funktioniert offensichtlich. Und dass man dann sagt, naja, als Geoforschungsinstitut ist ja auch recht, dass man das kritisiert und sagt, es gibt noch nicht genügend Daten. Aber das heißt ja nicht, dass das System so nicht funktioniert. Also ich glaube, da ist sehr viel zu tun. Man muss natürlich schon auch sagen, es müsste sehr viel mehr in diese Forschung gesteckt werden, weil es eben offensichtlich funktioniert und damit nicht weiterhin abgelehnt werden kann als etwas, was ins Wünschelrutengehen zählt.
Sie haben ja selber da 2 einschlägige Projekte mal gemacht, in Mittelitalien und am Ätna. Mögen Sie uns mal erzählen, was Sie da gemacht haben?
In den Abruzzen war 2016 ein großes Erdbeben. Wir sind dann sofort runtergefahren, um die Nachbeben zu studieren. Das ging aber dann weiter. Es kam eine neue Erdbebenserie. Das heißt, wir haben vor, während und nach diesem Erdbeben Tiere allerdings nur in einer Farm beobachtet und dann mit 2 Methoden analysiert, ob die Tiere uns vorher was sagen könnten. Beide Methoden zeigen, dass das möglich ist. Die biologische Methode, das ist sowas, was jeder Hundeführer beim Zoll oder bei der Polizei macht. Da kennt man eben seinen Hund und weiß, wann der einem was sagt. Die funktioniert besser, aber auch die Methode, die einfach nur sozusagen mit Börsenkursen mit gegenseitigen Beeinflussungen arbeitet, funktioniert auch. Also es schaut gut aus. Wir haben auch seitdem kontinuierliche Beobachtungen dort gemacht über Jahre. Also die Daten schauen sehr, sehr gut aus. Das andere ist am Ätna, Vulkan. Da gibt es wiederholte Vulkanausbrüche. Da sind wir seit 2012 dabei. Und auch da ist es so, dass es die Vorhersage immer besser wird. Wir bekommen jetzt alle paar Minuten Echtzeitdaten von, in dem Fall Ziegen vom Ätna. Und auch da ist es so, dass wir 5 der letzten 6 großen Vulkanausbrüche intern vorhergesagt haben. Wir gehen mit solcher Information nicht nach draußen, dürfen wir gar nicht. Wir dürfen natürlich auch nicht warnen. Aber wir schicken diese Information intern rum, damit wir sicher gehen, dass das eben auf dem E-Mail-Server sitzt und jeder weiß, wir haben es vorher gesagt. Also von daher, es scheint schon langsam anzufangen zu funktionieren. Aber es ist natürlich nur in den Anfängen, es ist unglaublich viel noch zu tun, um wirklich zu verstehen, wie das funktioniert, was da genau funktioniert und was in Zukunft gemacht werden kann.
Sie erwähnten Börsenkurse. Was hat das
ja, mit Börsenkursen? Ja, die Methoden, Zeitreihen zu analysieren, beziehungsweise die Interaktion von Zeitreihen. Also wenn eine Zeitreihe die andere beeinflusst, das ist eigentlich die Methode, die man hernehmen kann, um zu sehen, was denn wen beeinflusst. Also beeinflusst das Erdbeben die Tiere oder wissen die Tiere im Voraus, dass ein Erdbeben kommt? Und das kann man mathematisch so machen, ist aber, sagen wir mal, ist mit mehr Irrtum behaftet, als wenn ich jetzt einfach so ein Tier wirklich kenne und dieses Tierverhalten interpretiere. Ganz klar, weil wenn ich ein Hundeführer bin von einem Hund am Zoll, dann kenne ich meinen Hund und wenn der bellt und sich bestimmt verhält, dann weiß ich, was der mir sagen will. Andersrum, wenn ich das nur statistisch analysiere, ist es schwieriger. Aber es funktioniert beides.
Und die statistische Analyse, was Sie gerade erzählt haben mit den Zeitreisen, das ist so eine Art, ähnlich wie ein Börsencrash, sich gegenseitig verrückt machen und auf einmal ist das riesige Chaos da. Also eine Art ähnliche Mathematik wie ein Börsencrash, kann man das so formulieren?
Ganz genau, kann man genauso sagen, weil die Methoden sind eigentlich für Börsenkurse entwickelt worden. Also genau wie so ein Börsencrash. Auch da weiß man ja nicht genau, wie der zustande kommt. Das sind verrückte Interaktionen, die man dann schon im Nachhinein zum Teil analysieren kann. Aber wie gesagt, es ist sehr viel einfacher, einen Schwellenwert einzuführen, den man biologisch einführen kann. Und zwar so, dass wir sagen, wenn die Aktivität aller Tiere auf dieser Farm sich um 50% erhöht, also wirklich massiv erhöht ist und eben für fast eine Stunde, wenn man sagt 45 Minuten, wenn die alle durchdrehen für 45 Minuten, dann ist klar, dass irgendwas Großes am Laufen ist. Und sowas machen wir eben jetzt gerade auch mit anderen Tierarten, zum Beispiel mit Schlangen. Wir sind jetzt morgen in den Abruzzen und werden uns anschauen, können Schlangen, von denen es immer heißt, dass sie am sensibelsten sind, können die uns herannahende Erdbeben mitteilen? Natürlich nur lokal, das geht nicht weiträumig. Aber innerhalb von 20 Kilometern vielleicht, müssen wir mal sehen. Und das andere ist, dass wir uns jetzt anschauen, zusammen mit einer Firma, Tractive, die Katzen- und Hundehalsbänder für Haustiere macht. Da können wir unsere Algorithmen draufspielen, die vernünftig messen können, was diese Tiere wirklich machen, wie aktiv sie sind, wie viel Energie sie verbrauchen. Und das funktioniert jetzt schon in Konstanz und in München experimentell. Und da wollen wir eben dann auf diese über 1 Million Tags, die schon draußen sind, die sowas schon messen, einfach mal sehen, stimmt es, dass zum Beispiel die Hunde in der Türkei vor dem großen Erdbeben aktiv wurden? Das heißt überall in den sozialen Medien, ob das so ist, muss getestet werden, aber kann eben jetzt getestet werden. Und dann hätten wir ein wirklich großes System, das in Zukunft auch funktionieren könnte.
Und die Schlangen, wie besendern Sie die? Also Sie fangen sie ein und stülpen ihr quasi so eine Art Strumpf über den Rücken und da ist dann ein kleiner Senderrucksack drauf? Oder wie besendet man so eine Schlange?
In dem Fall ist es so, die kriegen wie so ein Herzschrittmacher ein kleines elektronisches Teil in die Bauchhöhle und der sendet einfach, sagt uns, was die Schlange macht ihr ganzes Leben lang, ähnlich wie ein Herzschrittmacher.
Und das hat genug Sendeleistung, um bis ins All zu kommen?
Nee, in dem Fall machen wir es lokal, weil die Schlangen nicht so groß rumlaufen, dass wir da wirklich über einen Satelliten was machen müssten. Also das machen wir über ein lokales Internet der Dinge-Netzwerk. Das ist wie das Auto mit der Waschmaschine und mit dem Fenster kommuniziert. Also das ist das Internet der Dinge. das nehmen wir jetzt für solche Fragen her.
Wenn man dieses Phänomen nun dingfest gemacht hat, ist es ja immer ganz schön, auch zusätzlich eine Erklärung anbieten zu können, warum die Tiere das denn wissen. Also ein paranormaler Sinn schließe ich jetzt mal aus. Gibt es da Erkenntnisse, was das für Mechanismen sind? Woher wissen Schlangen oder Kühe oder Ziegen, wann ein Erdbeben kommt? Ich meine, bei einer Schlange ist es natürlich sensibler. Sie liegt halt mit sehr viel Anteil des Körpers auf dem Boden. Da merkt man natürlich ein bisschen mehr, als wenn man nur mit den Füßen auf dem Boden steht. Aber
woher? Ja, ich glaube, da muss man zwei Sachen sagen. Das eine ist mal, der Anspruch, das sofort zu wissen, den kann man nicht haben. Wir müssen da wahrscheinlich lange Jahre Forschung machen, um sowas zu verstehen. Auf der anderen Seite ist es so, wir verstehen das ja immer noch nicht, zum Beispiel bei Hunden. Wie finden die eine Blutspur? Geht es nur über Geruch? Wie finden die Verschüttete? Geht es nur über Geruch? Geht es über andere Mechanismen? Wir wissen es nicht, aber wir wissen, es funktioniert. Wir können es auch nicht mit einer Maschine ersetzen. Also das ist schon mal das Wesentliche, dass wir in vielen Bereichen unseres Lebens auf Tiere vertrauen, aber in dem Bereich der Erdbeben heißt, oh, na, da kann es nicht funktionieren. Also das ist schon mal das Wichtigste, glaube ich. Das andere ist, dass wir natürlich Möglichkeiten sehen, wie sowas funktionieren könnte. Zum Beispiel wissen wir, dass in den zukünftigen Erdbeben-Hypozentren der Druck dieser Gesteinsschichten aufeinander unglaublich hoch ist. Und da eben auch, wissen wir von den Geologen, dass da Gesteine in Lösung gehen, in die Luft gehen sozusagen, die ionisieren. Das heißt, es gibt ionisierte Luft und die verbreitet sich dann auch von diesem zukünftigen Hypozentrum. Man könnte sich gut vorstellen, dass das ein Faktor ist, dass eben geladene Luft in dem Bereich, in dem Nahbereich innerhalb von ein paar Kilometer um ein zukünftiges Hypozentrum wahrgenommen werden kann von Tieren, die ja mit ihrem Fell und ihren Federn ein perfektes System haben, sowas wahrzunehmen. Ob das so ist, wissen wir nicht. Es geht ziemlich sicher, wahrscheinlich sehr sicher, auch darum, dass es ein Kollektivverhalten ist, eine Schwarmintelligenz, wo verschiedene Tiere mit ihren Sinnen zusammenarbeiten und sich gegenseitig beeinflussen. Das haben wir auch auf dieser Farm in Italien gesehen. Aber da sind wir noch in den ganz frühen Anfängen, sowas zu verstehen. Aber ich glaube, das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es funktionieren kann. Das wissen wir eben, wie gesagt, bei den Spürhunden.
Bei dieser ionisierten Luft würde ich vermuten, dass es ein kontinuierlicher Prozess ist, dass diese ionisierte Luft kontinuierlich freigesetzt wird. Aber wenn die Tiere richtig verrückt werden, muss das ja ein ganz prägnanter, deutlicher Trigger sein. Also so wie eine Gasblase, die plötzlich da auftaucht aus ionisierter Luft.
Ja, nicht unbedingt. Wir wissen eben, dass dieses sich Hochschaukeln in einem Schwarmsystem zu bestimmten Zeiten funktionieren kann. Das wissen wir eben von den Börsencrashs. Da ist ja auch die gesamte Information immer verfügbar für alle. Aber es gibt eben nur dann zu einer bestimmten Zeit einen Crash, ein verrücktes Zusammenspiel aller Aktoren. Aber wie das genau funktioniert, was da genau funktioniert, ist leider im Moment unklar. Also wir haben eben nur das jetzt erstmal als die erste Arbeitshypothese. Damit müssen wir anfangen, damit werden wir anfangen und dann müssen wir sehen, wo uns das hinbringt. Das ist ein Forschungsprojekt, das eben, wie gesagt, sehr, sehr schwierig ist, weil man muss ja in den Zonen, wo es wirklich passiert, arbeiten. Also man kann das nicht so machen wie die Seismologen, die eben überall verteilt ihre Gerätschaften haben und dann ja über hunderte von Kilometern diese Wellen messen können und hochrechnen können. Das geht eben leider bei Tieren nicht. Ist natürlich auch gut, weil man dadurch lokal feststellen kann, was möglicherweise genau in dieser Zone passiert. Also es hat Vor- und Nachteile.
Der Aufwand, den Sie betrieben haben, der war ja ziemlich erheblich. Sie sind hingereist, die haben auch mit den Bauern gesprochen und der ihnen dann gesagt hat, so die und die Ziege und die Kühe, die sind besonders sensibel. Ich glaube, bis hin zu Hühnern, so die 5 Hühner, besendet mal, die sind da sehr sensibel. Aber das lässt sich ja schlecht skalieren. Das heißt, man ist genau zu einer bestimmten Zeit, genau an einem bestimmten Ort, wo man Erdbeben erwartet. Aber sagen wir, ein globales Netz, was quasi ständig online ist und auch ohne, dass man jetzt speziell anreisen muss und sich von Bauern bestimmte Tiere empfehlen lassen muss. Wie könnte das denn aussehen? Wie skaliert Ihr Ansatz?
Genau, also ich glaube, die Kosten sind natürlich minimal, also im Vergleich zum Beispiel zu dem Tsunami-Frühwarnsystem, das Deutschland für 400 Millionen aufgebaut hat im Indopazifik, das dann eben nicht funktioniert hat, weil sehr schnell die ganzen Solarpaneele geklaut worden sind oder kein Strom da war, ist es ja so, dass die Tiere immer da sind. Die Haustiere, die Nutztiere werden ja genutzt. Und diese Systeme, die jetzt verfügbar sind, die übers Internet der Dinge oder über Satellit kommunizieren, sind so billig, dass man sagen kann, das kostet gerade mal mehr als eine Ohrmarke. Prinzipiell ist es natürlich skalierbar. Das andere ist, wie ich gerade gesagt habe, die Firma Tractive hat ja schon mehr als 1 Million von diesen Devices draußen. Da ist es eben ultimativ skalierbar, weil wir nur den Algorithmus over the air, also übers Handynetz auf diese Devices, auf diese Tags, auf diese Tracker draufspielen müssen und dann funktioniert es. Also wenn das System funktioniert, dann ist es innerhalb kürzester Zeit ultimativ überall skalierbar und sehr, 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 also viele Größenordnungen billiger als alles andere, was verfügbar ist. Also von daher, es geht eigentlich, glaube ich, nur um ein Umdenken, dass wir sagen, der Spürhund kann eben mehr und ist nicht nur der Spürhund, sondern auch die Spürziege und die Spürkuh, die können mehr als das, was wir ihnen generell zutrauen. Also es ist wirklich nur ein mentaler Block bei den Leuten, die eben nur technische Lösungen bevorzugen.
In Ihrem Buch haben Sie ja die ganze Entwicklung nachgezeichnet, wie Sie damals in den 90ern mit alten Autos, mit riesen Antennen auf dem Dach, nachtelang durch den Mittleren Westen Zugvögel nachgefahren sind, weil Sie ja die Funkreichweite brauchten, also nur eine bestimmte Funkreichweite hatten. Und meine Lieblingsepisode war, dass Sie zu Höhenmessungen oder ein Kollege von Ihnen einfach gehupt hat und dann die Laufzeit des Hubsignals. Die Vögel hatten ja Mikrofone dran, einfach die aus der Laufzeit des Hubsignals die Höhe errechnet hat. Also muss man erstmal drauf kommen. Fand ich sehr, sehr spannend, die ganze Entwicklung. Ich spule mal ein bisschen vor. Also das Buch ist sehr empfehlenswert. Wer das nachlesen mag, die ganze Entwicklung von analogen Sputnik-Technik bis hin zu digitalen quasi Mini-Smartphones, die man auch Schlangen implantieren kann, möge das bitte selber durchlesen, ist sehr spannend, aber ich spule jetzt mal ein bisschen vor. Sie hatten irgendwann eine Antenne auf der ISS und das allein ist schon ein Drama, was wieder 3 Podcasts füllen würde, die Sie auch schon gegeben haben, glaube ich. Ich glaube, die Geschichte müssen wir jetzt nicht noch komplett nacherzählen. Jedenfalls, Sie hatten eine Antenne auf der ISS und dann hatten Sie nicht mehr, weil Ukraine-Krieg, keine Zusammenarbeit, die war auf dem russischen Modul installiert und durch die nicht mehr stattfindende Zusammenarbeit mit Russland funktioniert es halt nicht mehr. Und jetzt steigen sie ja um auf eigene Mini-Satelliten, CubeSats. Da würde ich jetzt gerne wieder einsetzen bei der technischen Entwicklung. Wie viel mussten Sie von Ihrer Antennentechnik, die Sie für die ISS entwickelt haben, ändern, um das Ganze in CubeSat zu packen?
Ja, da muss man erstmal sagen, wir haben ganz großartige Kommunikationsingenieure in Deutschland, die eben wirklich die Weltmeister sind auf dem Gebiet. Ursprünglich war diese Antenne auf der ISS gedacht, alle die Kritiker zu erschlagen, die gesagt haben, es kann nicht funktionieren. Da haben wir gedacht, da machen wir lieber ein Riesenteleskop auf die ISS, damit es auf jeden Fall funktioniert. Hat es auch. Und jetzt haben wir praktisch ein überdimensioniertes System auf der ISS, das wir nicht mehr nutzen wegen dem Krieg, aber eben wir kennen die Parameter, die wir brauchen, um mit viel, viel kleineren Systemen zu kommunizieren. Wir wissen genau, wie es funktioniert. Das haben wir getestet in der Zeit und deswegen wissen wir eben jetzt, dass wir das Ganze mit einem kleinen Cube, 10x10x10 cm und mit ein paar, mit 8 Antennen, mit einem Antennen-Array auf so einem kleinen Satelliten machen können. Das ist so ein bisschen Zauberkunst, aber das ist physikalische Zauberkunst, die sowas ermöglicht. Und natürlich, das ISS-System ist ja jetzt schon 10 Jahre alt. Das ist in der Engineering ein Dinosaurier. Das heißt, sowohl die Tracking-Tags am Boden auf den Tieren als auch das System oben haben sich permanent weiterentwickelt. Und nach dem Schock des Ukraine-Kriegs hat sich das dann bei unseren Ingenieuren in natürlich nächtelanger, wochenlanger Arbeit sehr schnell dann durchgesetzt, es kann funktionieren und jetzt geht's. Wir wissen, es geht.
Das habe ich richtig verstanden. 10x10x10, das ist ein bisschen größer als so ein Rubiks Zauberwürfel oder eine halbe Tetrapack Milch.
Das ist das Ganze, was man jetzt braucht für dieses System. Das ist eine technische Wunderleistung aus meiner Sicht. Also wie gesagt, unsere Ingenieure von der Talos Space in München und von den Uni in Dresden und HTWK Leipzig sind großartig. Das sind wirklich die absolute Weltmeister auf dem Gebiet, aber haben gezeigt, es kann genau so funktionieren.
Und das System auf der ISS war ungefähr so groß wie ein Kühlschrank oder was? Wie groß
mindestens, war das? Genau. Die Antenne war dann so 3x2 Meter ungefähr ausgefaltet. Innen drin ein riesen Computer-Rack mit 150 Watt Leistung und so. Also ein Riesensystem, aber eben jetzt ein ganz, ganz kleines. Und das Schöne ist ja auch, wir nehmen das als ein System für Tiere zum Kommunizieren her, aber letztendlich ist es ein System, das das Internet der Dinge über Satellit ermöglicht. Und in dem Bereich gibt es Milliarden, hunderte von Milliarden kommerzielle Anwendungen. Und damit haben wir eigentlich auch, wenn das jetzt in Deutschland genutzt wird, für Deutschland ein System geschaffen, das unfassbar wichtig ist im kommerziellen Bereich, aber eben auch für die Souveränität im All, weil wir jetzt alles mit deutschen Systemen machen, mit deutschen Kleinsatelliten, demnächst auch mit deutschen ersten Trägerraketen. Also ich glaube, eine super spannende Entwicklung.
Also auch für technische Internet der Dinge, wie gesagt, also auch für Autos, Fahrräder, Waschmaschinen, was auch immer. Ist das jetzt genauso leistungsfähig wie der Kühlschrank auf der ISS? Oder müssen Sie da Kompromisse eingehen durch die Größe?
Nee, es ist noch leistungsfähiger. Also die Leistungsfähigkeit ist noch hochgeschraubt worden durch diese technische Entwicklung in den letzten Jahren und die Erfahrungen von dem System auf der ISS. Also es ist sehr viel kleiner, sehr viel besser, sehr viel billiger. Ich würde mal sagen, das ist ein System der Zukunft.
Stand der Dinge ist, Sie haben jetzt ein Test-CubeSat im All. Wie geht es jetzt weiter? Was ist die Zielanzahl Ihrer CubeSats und wann kommt der nächste? Und was sind so die weiteren Schritte in diesem Projekt?
Der nächste, der dann genutzt wird für die Tiere, wird jetzt gerade eingebaut in München in einen Kleinsatelliten, in einem CubeSat. Der wird dann nächstes Frühjahr gelauncht. Dann gibt es nächsten Herbst den nächsten. Da sind wir jetzt gerade dabei, den zu beauftragen. Und wir haben schon vom DLR, von der Deutschen Luft- und Raumfahrtagentur, 5 Starts gewonnen, also die Talos Space, um eben weitere CubeSats in den Orbit zu bringen. Das heißt, da gibt es schon die Möglichkeit. Wir sind natürlich jetzt noch auf der Suche nach weiterer Finanzierung, weil wir das nicht alles über die Wissenschaft abdecken können, auch wenn es so billig ist. Also so ein Kleinsatellit kostet jetzt 1,5 oder 2 Millionen. Das ist im Vergleich zu dem, was das früher gekostet hat, nichts mehr und ist unfassbar wertvoll natürlich. Aber trotzdem muss man das erstmal finanzieren.
Auf welchen Umlaufbahnen laufen die?
Die sind auf einem niedrigen Orbit, also etwa 450, 500 Kilometer und auf einer polaren Umlaufbahn, sonnensynchron. Das heißt, die haben immer Solarinformationen, Solareinstrahlung und fliegen eben von Pol zu Pol und die Erde dreht sich unten durch.
Die Zielzahl ist dann so ein halbes Dutzend, also für Ihr Projekt erstmal. Oder dass jeder Sender alle 2-3 Stunden mindestens Kontakt zu einem Satelliten hat.
Genau, das wäre so die Zielvorgabe. Wobei in den nördlichen Breiten ist es natürlich besser. Da kommt der Satellit öfter vorbei. Da kann man dann schon alle 20 Minuten oder alle halbe Stunde funken. Also das wäre so die Zielzahl, dass wir wirklich ein nahezu Echtzeitsystem haben. Dann könnte man das natürlich für viele weitere Sachen benutzen, als jetzt nur für das Tiertracking. Und damit wäre es, glaube ich, ein wirklich auch kommerziell sehr, sehr gut nutzbares System.
Und die Sender? Sind die Sender, Sie haben gesagt, 1 Million Sender sind schon unterwegs, aber das sind dann verschiedene Generationen von Sendern. Also da sind auch noch analoge Systeme drin oder sind das alles digitale Sender, die auch schon mit der Icarus-ISS-Antenne kommunizieren konnten?
Ja, also das sind zwei verschiedene Sachen. Also diese 1 Million oder über 1 Million, das sind die Gerätschaften von Tractive, die von Menschen, Tierbesitzern gekauft worden sind, die Katzen oder Hunde haben und wissen wollen, wo diese sind. Und wir kriegen anonymisiert diese Daten, um zu sehen, kann uns das Verhalten dieser Tiere in bestimmten Gegenden sagen, ob da irgendeine Katastrophe passieren könnte. Also zum Beispiel die Tractive-Sender, die schon in Istanbul sitzen, könnten die uns auf den Katzen und Hunden dort sagen, dass dort etwas Großes, eben das zu erwartende Erdbeben, passieren könnte. Das andere ist, dass wir mit verschiedensten anderen Systemen, Handynetz oder andere Satellitensysteme oder was auch immer, Sender draußen haben, die Gemeinschaft, also diese Biologging-Gemeinschaft, da laufen jetzt ungefähr 25.000 Sender jeden Tag in die Movebank, also in diese Datenbank, die diese Daten sammelt, die von uns aufgebaut worden ist und in München sitzt bei Max Planck. Da kriegen wir etwa 11 Millionen GPS-Punkte pro Tag von Tieren weltweit.
Und diese Sender können auch mit dem CubeSat kommunizieren? Oder muss jetzt für den Wechsel von der ISS-Antenne zum CubeSat müsste eine neue Generation von Sendern entwickelt und verbreitet werden?
Nee, wir haben noch 4.500 Sender übrig von der Zeit damals mit der ISS. Die werden dann auf den CubeSats verwendet. Wir sind aber natürlich auch dabei, neue Sender zu entwickeln, die dann sehr viel besser sind, die auch schon künstliche Intelligenz auf dem Sender haben, die also praktisch onboard das Verhalten des Tiers auswerten und dann nur diese ausgewertete Information schicken. Zum Beispiel hat ein Wildschwein Schweinepest oder hat eine Ente Vogelgrippe oder ja, diese ganzen Fragen. Aber es wird immer weiter natürlich auch andere Kommunikationssysteme geben, zum Beispiel übers Handynetz oder das terrestrische Internet der Dinge. Also wir nehmen Informationen immer aus den Systemen, wo sie am einfachsten zu übertragen sind und am billigsten zu übertragen. Und wenn es eben nicht mehr geht, dann müssen wir über Satellit gehen. Das ist in vielen Gegenden der Welt eben noch so, auch bei uns auf dem Feld irgendwo im Gebirge. Da hat man oft keinen Handyempfang, da hat man keinen Empfang fürs Internet der Dinge. Aber wenn das geht, dann nehmen wir es natürlich her.
Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zum Thema Katastrophenvorhersage. Gesetzt der Fall, Sie haben jetzt einen riesigen Schwarm an besenderten Tieren von ganz vielen verschiedenen Tierarten, überall auf der Welt, gut getrackt. Also technisch ist das Problem soweit ausgerollt, da wo Sie hinwollen. Dann frage ich mich, wie geht man mit diesen riesigen Datenmengen um? Bei den Erdbebenvorhersagen war es ja ganz klar, hier ist ein Erdbeben, da treten Erdbeben auf, da gehen wir hin und gucken, was es dann zu Erdbeben zu lernen gibt. Aber bei dieser riesigen Tiercloud ist das ja was Unspezifisches. Ich weiß vielleicht, da stimmt irgendwas nicht aus statistischen Sachen, da ist irgendwas nicht in Ordnung, weil die ganzen Tiere sind fürchterlich wuschig, aber ich weiß ja nicht, woran es liegt. Das kann ja beliebige Ursachen haben. Wie komme ich von dieser statistischen Anomalie dazu zu sagen, so, jetzt ist hier, bringt euch in Sicherheit, gleich bricht ein Vulkan aus oder ein Tsunami kommt.
Ja, ich glaube, man muss zwei Sachen dann unterscheiden. Das eine ist, dass wir natürlich dann institutionell zusammenarbeiten, zum Beispiel, und das geht jetzt gerade los mit dem Deutschen Wetterdienst, der diese Daten dann in Echtzeit mit in zum Beispiel Wettervorhersagen oder Klimavorhersagen einspielt. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir die ganze Information demokratisieren. Und zwar so, dass wir auf der einen Seite Programmierer haben, die Auswertealgorithmen schreiben, die aber dann von den Menschen, die an diesen Daten interessiert sind, lokalen Farmern im Niger oder in Bhutan oder in Galapagos oder in Chile oder bei uns, die können einfach dann praktisch diese Analysemodule zusammenklicken und sagen, nimm meine 10 Schafe und die 10 Ziegen vom Nachbarn und die 10 Gänse vom übernächsten Nachbarn, mach diese Analysen mit diesen Daten und zwar jede Stunde und wenn ein Schwellenwert überschritten wird, dann schick mir eine WhatsApp auf mein Handy und dann kann ich nachschauen, was los ist oder ich kann irgendwas anderes in die Wege leiten. Das ist ganz wesentlich. Zum Beispiel hat uns die Chefin der Erdbeobachtung der NASA, Karen St. Germain, gesagt, das ist genau das System, was sie auch bei der NASA einrichten wollen, weil die Menschen nicht mehr nur die Informationen von staatlichen Organen haben wollen. Die wollen selber an diesen Themen beteiligt sein. Die wollen selber zum Beispiel ihre eigenen Schwellenwerte setzen. Manche sagen, ich will früh gewarnt werden. Egal, dann ist es halt sagen wir mal 20 Mal eine Fehlwarnung, aber das eine Mal, wo es auftritt, werde ich dann auch gewarnt. Und andere sagen, nö, ich will nur, wenn es ganz, ganz schlimm wird, irgendwas wissen. Aber es ist klar, jeder kann für sich selber solche Analysen ansetzen, aufsetzen und sich warnen lassen in der Zukunft. Und das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Punkt auch, um die Akzeptanz von Menschen für Forschung, für solche Forschung auch zu erhöhen.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, die Frage nach den falsch positiven Warnungen, also nach Fehlalarmen. Bei Ihren Erdbebenbeobachtungen war die erstaunlich niedrig oder quasi gar nicht vorhanden, also keine Fehlalarme. Und Sie sagen jetzt, jeder muss selber seine Schwelle so einstellen, jeder Nutzer, ob er dann eher auf der konservativen oder auf der etwas empfindlicheren Seite ist.
Ja, also es wird sicherlich Fehlalarme geben. Also je nachdem, wie wir die Schwelle gesetzt hätten bei den Erdbebentieren, hätten wir natürlich auch Fehlalarme bekommen. Wir haben es eben so gesetzt, dass wir keine bekommen haben und nur über ungefähr Magnitude 4 gewarnt werden von den Tieren. In Japan zum Beispiel ist es so, dass die Leute halt bei den großen Erdbeben auch lieber mal einen Fehlalarm kriegen und aus dem Gebäude rausgehen und dann 10-mal einen Fehlalarm kriegen und beim 11. Mal passiert dann ein großes Erdbeben. Also ich glaube, das hängt jeweils von der Situation ab, wie man das selber will, wie man das für sich selber will und für seine Gegend, für die Katastrophe, die man erwartet. Also ich glaube, da gibt es sehr viel Spielraum und natürlich wird es in den Anfängen sehr viel Irrtum geben in den Warnungen. Das ist völlig klar, weil das kann nicht in jedem Fall individuell so betreut werden, so richtig eingerichtet werden, dass es wirklich gut funktioniert am Anfang. Aber das, glaube ich, ist eigentlich kein Problem, weil die Menschen ja auch von ihren Hunden oder anderen Tieren gerne mal gewarnt werden und mal schauen, oh, ist da irgendwas, wenn der Hund bellt? Nö, ist nix. Okay, dann macht's ja nichts.
Neben Erdbebenvorhersagen, wir haben jetzt ja vor allem über Erdbeben gesprochen, haben Sie noch andere Szenarien im Kopf, zum Beispiel Unwetter oder Pandemien? Könnten Sie mal erklären, wie das funktionieren würde?
Ja, wir haben zum Beispiel mit der französischen Navy ein Projekt gehabt im Pazifik, wo es darum ging, die Früherkennung von Taifuns voranzutreiben über tierische Wanderungen, tierische Bewegungen. Weil wir können inzwischen aus dem Flugverhalten von Vögeln die Turbulenz der Luft messen. Wir können auch die Feuchtigkeit und die Temperatur im Übergangsbereich von Wasser zu Luft messen, was für die Entstehung, die Früherkennung, Frühentstehung von Taifuns wichtig ist. Also das ist zum Beispiel eins von diesen Themen. Das andere ist natürlich, dass wir zum Beispiel bei den Flughunden in Afrika, die oft als die Überträger von Ebola genannt wurden, stimmt überhaupt nicht, die haben Antikörper für Ebola, ist für uns super wichtig, weil es dann letztendlich sowas ist wie so eine Disease-Krankheits-Tracking-App. Das heißt, wir können die individuellen Tiere fragen, wer von euch hat denn Antikörper für Ebola und wo seid ihr geflogen oder wo fliegt ihr hin? Und dann können wir sagen, oh, alle die zum Beispiel im Zentralkongo vorbeifliegen, die haben Antikörper für Ebola. Dann muss wohl der wirkliche Wirt für Ebola in der Gegend stecken. Und nur dann kann man weitermachen. Nur dann kann man wirklich die Kausalanalyse machen und schauen, an wem liegt es denn, wo steckt denn dieses Virus. Und das ist wichtig, weil ansonsten macht man nur an den Symptomen rum und nicht an der Ursache. Und genauso ist es bei Vogelgrippe oder zum Beispiel bei der afrikanischen Schweinepest. Da können wir jetzt innerhalb von 3 Stunden am Ohrwackeln der Schweine feststellen, ob die krankheitsbefallen sind oder nicht.
Wie wackeln denn kranke Schweine anders mit den Ohren als gesund?
Ja, das ist, man kann sich das so vorstellen wie jetzt ein Kindergärtner oder Kindergärtnerin, die wissen genau, wenn ihre Kinder reinkommen, ein bisschen komisch schauen, sich nicht mehr so bewegen, oh, die sind wahrscheinlich krank, also wieder heim. Und genauso geht es uns mit den Wildschweinen, wenn die anfangen, Krankheitssymptome zu zeigen, Sickness Behavior, Krankheitsverhalten, dann wissen wir, da ist was im Argen. Und wenn das ganz stark zurückgeht, wenn es ein ganz starkes und ganz schnell ansetzendes Verhalten ist, dann sehen wir, das kann nur die afrikanische Schweinepest sein in dem Fall.
Nochmal 2 Nachfragen. Erstmal zur Sturmvorhersage. Das heißt, da ist die Funktion der Tiere auch sowas wie einfach ein Sensorenträger. Also die Tiere bringen Sensoren in Gegenden, wo ich sonst keine hinkriege. Also es geht über ihr eigenes Verhalten hinaus.
Ja, es ist eigentlich immer beides. Also einmal kann man natürlich auf dem Sensor messen, in dem most remote, in den verrücktesten Gegenden der Welt, im Himalaya auf 8000 Meter Höhe bei den Schneegeiern oder im Mittelpazifik, wo keine Drohne hinkommt, sondern eben nur eine Seeschwalbe. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass wir zusätzlich über das Verhalten der Tiere Informationen kriegen, die für uns, wenn wir sie deuten können, unfassbar wertvoll ist. Also genauso wie jemand, der seinen Hund gut kennt, am Bellen merkt, ob es jetzt der Briefträger ist oder irgendwas anderes, genauso können wir das mit den Tieren dann, wenn wir sie gut interpretieren können, über diese Sender verstehen, was da wirklich passiert, eben über den sozusagen dummen Sensor hier hinaus, der nur eine physikalische Messeigenschaft liefert.
Die zweite Nachfrage bezog sich auf das mit den Pandemien. Die Antikörper, das habe ich nicht ganz verstanden. Das heißt, das System, Sensoren können ja nicht selber Antikörper erfassen, ist ja kein Biolabor. Die Idee ist, dass man die Tiere dann einfängt, was man dann dank Sendern auch relativ leicht hinkriegt, deren Blut untersucht und dann das rekonstruiert, wo sie sich rumgetrieben haben. Aber wenn man das die Sender selber Antikörper ermitteln, so weit sind wir doch wohl noch nicht, oder?
Nee, das geht zwar in manchen Fällen schon, aber das ist jetzt noch nicht implementiert in den Systemen. Genau so, dass wir sagen, welches Tier, wir fangen ein paar Tiere, ein paar Fledermäuse, Flughunde in Afrika und sagen, wer von euch hat einen Antikörper gegen Ebola? Und dann schauen wir, wo fliegen die hin? Entweder rückwirkend, dass wir sie eben einfangen, nachdem sie schon einen Sender haben, oder prospektiv in die Zukunft, dass wir sagen, wir fangen das Tier jetzt, schauen nach den Antikörpern. Und dann haben die Tiere ja fast immer Routine-Zugwege, Routine-Bewegungen. Nicht immer, aber in den meisten Fällen. Und da können wir sagen, oh, wenn jetzt alle mit dem Ebola-Antikörper eben durch eine bestimmte Zone im Kongo fliegen, dann muss es wohl dort sein, weil dort die anderen, die keinen Antikörper haben, eben nicht vorbeikommen. Also das ist natürlich erstmal eine sehr, sehr langwierige und schwierige Aufgabe, aber die einzige, die uns wirklich hilft, zu verstehen, wo denn ein Wirt sitzen könnte. Weil diese Expeditionen, die ja immer noch gemacht werden, dass man dann in irgendwelche Fledermaushöhlen geht und hunderte oder tausende Fledermäuse schießt und schaut, gibt es da irgendwelche genetischen Snips für irgendwelche Viren, das sagt uns einfach nichts aus. Das haben wir jetzt zeigen können mit einer umfassenden Übersichtsstudie für diese ganzen Analysen in Afrika. Das sagt uns nicht wirklich was und ist auch nicht hilfreich. Also das Sinnvollste ist, eben die Tiere als Indikatoren herzunehmen, wo sitzen denn diese Pandemiewirte und wie können wir dann dagegen einschreiten?
Ja, das war super spannend. Ich bin mit meinen Fragen soweit durch. Ich habe wieder mal viel gelernt. War ein sehr spannendes Gespräch. Gibt es von Ihrer Seite noch Dinge, die Sie gerne ergänzen möchten?
Ja, vielleicht was für uns immer noch wichtig ist, ist, dass wir natürlich die Tiere nur mit einem Wearable for Wildlife, mit einem Fitnessarmbändchen in die Welt schicken wollen. Dass wir also sicherstellen, dass wir die Tiere so wenig wie möglich mit unseren Gerätschaften belasten. Wir wissen, es ist immer ein Problem. Also die Tiere wollen natürlich nicht von sich aus so ein Gerät mittragen. Das heißt, wir stellen sie an, das zu machen, ohne sie da wirklich danach zu fragen. Aber wir denken, es ist für den Schutz der Tiere und für die Zukunft dieser Interaktion Mensch-Tier wahnsinnig wichtig. Deswegen sagen wir, das ist ethisch vertretbar. Aber eben nur dann, wenn wir vorher sicherstellen können, dass wir den Tieren nicht wirklich schaden. Das ist für uns ganz wesentlich.
Ach ja, eine Frage habe ich doch noch. Welche Quote an Sendern können Sie wieder einsammeln? Also wenn das Tier gestorben ist, gefressen oder der Sender sich irgendwie löst, wie viel davon kriegen Sie wieder?
Also praktisch alle. Wir haben zum Beispiel Störche am Laufen, wo es dann, das sind Jungstörche, da sterben jedes Jahr normalerweise in dem ersten Jahr 70%. Das heißt, wenn wir da 100 Tiere besendern, dann sterben 70 im ersten Jahr. Und diese 70 werden dann innerhalb kürzester Zeit inzwischen von Facebook-Gruppen, die sich darauf spezialisiert haben, so auf Geocaching oder eben Biocaching, die verfolgen die Tiere, die passen auf sie auf, wenn da irgendwas passiert, wenn man sieht, dem geht es nicht gut, dann fahren die raus. Aber wenn das Tier stirbt, dann fahren sie auch raus, holen den Sender und bringen den zurück, weil das ist eben wie ein kleiner Schatz, eine Lebensgeschichte eines Tiers, die man dann auswerten kann und natürlich auch in ein Museum stellen kann. Das machen wir jetzt auch. Jedes Tier hat jetzt ein ein Passport, eine eigene Identifikationsnummer, um eben sicherzustellen, dass wir diese individuellen Geschichten nicht vergessen und auch weiterhin in einem Museum bewahren.
Ach so, ich dachte, alle Daten werden sofort online übertragen. Also sind offline schon noch mehr Daten gespeichert auf den Sendern, als sie online übertragen haben?
Es ist in vielen Fällen noch offline auf dem Sender ein großer Speicher, der dann noch ausgelesen werden kann, der uns noch zusätzliche Informationen gibt. Genau, das habe ich vergessen zu sagen.
Ja, sehr spannend. Dann bedanke ich mich für dieses Gespräch. Das Gespräch ist das Interview und die begleitende Titelgeschichte erscheint erst im Heft 4. Jetzt ist gerade erst das aktuelle Heft erschienen, was sich mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigt. Genauer gesagt mit dem Thema, wann können wir mit einer allgemeinen künstlichen Intelligenz rechnen? Und das nächste Heft, wo dann auch das Interview mit Herrn Bekelski erscheint, wird sich mit dem Thema Resilienz beschäftigen. Also wie gehen wir mit Naturkatastrophen um? Wie können wir uns besser darauf vorbereiten? Das war es soweit von uns. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu und wir hören uns wieder. Und ich bedanke mich beim Herrn Bekelski für seine Zeit. Bis dann, wiederhören.
Dankeschön.